Wäre jemand dabei gewesen, jetzt gern bei den Kindern? Ich denke, die bekommen auch wirklich einen richtig guten Gottesdienst, der ihrem Alter gemäß praktisch entspricht. Die heutige Predigt, ja, sie hängt sich so ein Stückchen auf an dem Missionsbefehl, den wir im Matthäus-Evangelium nachlesen können, ganz am Ende. Und der Titel an sich, ja, ich habe es für mich so rausgesucht, dass ich mir dachte, was passt da am besten, vielleicht eben wirklich in Gottes Nähe kommen. Und dann habe ich das nochmal aufgeteilt, bleiben und sein. Könnte man vielleicht drüber nachdenken, was ist jetzt der Unterschied zwischen den letzten beiden Dingen, bleiben und sein. Aber da gibt es tatsächlich einen Unterschied, und zwar dieses Sein setzt ja voraus, dass man das bewusst tut. Also nicht nur sich dahingezogen fühlen, sondern dann auch ganz bewusst in Gottes Nähe zu sein. Also der Missionsbefehl, Jesus zeigt sich noch einmal seinen Jüngern, beruft sie auf einen Berg und dort sagt er dann zu ihnen ab dem Vers 18, Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir uneingeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. So sagt es die Gute Nachricht Bibel. Ich lege die Bibel mal auf den Altar. Ich denke, da gehört sie auch hin. Ich weiß nicht, wer das kennt. Was man auf den Altar legt, gehört eigentlich Gott. Deswegen sollte man da aufpassen, wenn man irgendwas ablegt. Und ich denke, dort ist sie gut aufgehoben. Ich möchte mit einem Bild anfangen. Und zwar ein Bild, was vielleicht die meisten von euch doch so schon mal erlebt haben. Man geht in einen größeren Tierpark, dort gibt es auch dann irgendwo so einen Affenkäfig. Und wenn die halbwegs vernünftig sind, dann haben die auch eine entsprechende Größe. Und da gibt es dann immer so eine Geschichten, die man ab und zu mal hört, und zwar, wo man mal diesen Perspektivwechsel vollzieht. Das heißt also, man versetzt sich mal in die Lage des Affen. Der sitzt da drin, sieht dann die ganzen Gitterstäbe. Er sitzt eigentlich in seiner Welt und denkt, ja, die anderen sind alle eingesperrt. Alle, die ich da sehe, sind alle eingesperrt hinter den Gittern. In Wirklichkeit aber ist er derjenige, der eingesperrt ist. Und so ähnlich könnte man es vielleicht auch übertragen. Der Mensch ist eigentlich im Normalfall in sich selbst gefangen. Und er hält diese Gefangenschaft, die er nicht erkennt, für eine selbstbestimmte Freiheit. Grenzenlose Freiheit. Und daraus kann er sich nicht selbst befreien. Man lebt also in seiner selbstkonstruierten Scheinwelt. Man denkt sich alles so zurecht, wie man es braucht, um da auch leben zu können, dass es alles richtig und logisch ist. Und Fantasie und Erfindergeist hat ja der Mensch sowieso. Wenn wir alleine dran denken, als das Telefon erfunden wurde. Da gibt es ja da zwei, die da immer so ein bisschen in Frage kommen. Aber ob die sich wirklich gedacht haben, was man mit so einem heutigen Telefon, mit so einem Handy alles anstellen kann. Ich glaube, das hätte deren Fantasie wahrscheinlich noch gesprengt. Und wenn man sich überlegt, was diese kleinen Geräte, diese Smartphones, was die zu leisten vermögen, ja, ist es dann noch ein Wunder, dass es Menschen gibt, die sich sagen, selbst wenn Gott existieren sollte, brauchen wir den überhaupt noch? Brauchen wir überhaupt noch einen Gott, wenn wir doch alles selber machen können? Unbefleckte Empfängnis. Das können wir auch. Man nehme eine Jungfrau, lasse sie künstlich befruchten, hole das Kind per Kaiserschnitt, fertig ist die Jungfrauengeburt. Auch wenn es das gar nicht ist, worum es eigentlich geht, aber machbar wäre es für uns. Es ist kein Problem. Stefan Keil erzählte mal vor ganz, ganz vielen Jahren in einer Predigt einen Witz. Und den fand ich so toll, dass ich den heute einfach nochmal bringe. Drei Wissenschaftler unterhalten sich über diesen Fortschritt, die Erkenntnis des Menschen und sind sich eigentlich alle drei einig, Gott brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir können alles selber. Ja, und nun grübeln sie so ein bisschen, ja, wie bringen wir das jetzt Gott bei? Und dann suchen sie sich halt von den dreien den aus, der so am mutigsten scheint und sagen, du pass mal auf, du gehst jetzt zu Gott und sagst ihm das mal. Na ja, er ist noch ein bisschen so hin und her gerissen, aber er lässt sich halt überreden, geht dann tatsächlich zu Gott und sagt, Gott, ja, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber im Grunde können wir Menschen jetzt alles selber und so richtig brauchen wir dich eigentlich nicht mehr. Und sagt Gott, ihr könnt wirklich alles selber? Ja. Alles? Ja. Auch das mit dem Menschen so aus Lehm und so? Ja. Mach mal, zeig mir das mal. Und er geht an sein Werk, bückt sich und nimmt eine Hand voll Lehm und sagt, stopp. Gott sagt, stopp. Nimm deinen Lehm, das hier ist meiner. Manchmal hilft das, wenn man sich einfach bewusst macht, dass wir alles, was wir können, eigentlich nur deswegen können, weil Gott uns das alles zur Verfügung stellt. Und Gott hat uns aber noch ganz andere Geschenke gemacht, nicht nur das, was uns so materiell umgibt. Gott hat allen ein Geschenk gemacht, allen Menschen, mit dem leider nur die wenigsten wirklich in Verantwortung umgehen können. Und leider muss ich sagen, ich gehöre auch nur manchmal teilweise zu denen, die das vernünftig tun. Und dieses Geschenk an uns ist dieser freie Wille. Wir hatten es vorhin schon in der Einleitung gehört, dieser freie Wille. Und dieses Zeichen, dieser freie Wille, also man könnte sagen, das ist eigentlich ein Zeichen von dieser Gottesebenbildlichkeit, die wir haben. Gott schenkt uns nämlich damit Macht über uns selbst. Und dieses gottähnlich zu sein, ist dann eine Gratwanderung durchs ganze Leben. Gerade unser freier Wille ist der Hauptangriffspunkt für den Widersacher Gottes, Teufel, Diabolos. Setzt ein, was euch am nächsten kommt in dem Moment. Und immer wieder muss sich gerade eben auch ein Christ, logischerweise dann auch ich, sich selber fragen, was wäre ich ohne Gott? Wir kennen ja diesen Spruch, ohne Gott können wir nichts tun. Aber dieser Spruch ist eigentlich nur in Gott selbst wahr. In uns sieht das schon ganz anders aus. Und wir können eine ganze Menge tun. Im Namen Gottes und doch völlig ohne ihn. Man könnte sagen, wo trifft man das an? Ja, und das trifft man halt an in Kirchen und Gemeinden. Nicht dort, wo man vielleicht denkt, ja, alles das, was sich vielleicht so ein Stückchen mal gegen Gott stellt, das ist außerhalb. Nein, das betrifft uns manchmal ganz im Innersten, wo wir uns entscheiden müssen. Und natürlich sollen wir uns einbringen mit allem. Wir sollen uns einbringen in sein Erlösungswerk. Das ist ausdrücklich erwünscht. Gott lieben heißt Gott dienen. In Markus 12, Vers 30 lesen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüte und mit all deiner Kraft. Lieben heißt dienen. Und allein Gottes Gnade verwandelt so manchen gut gemeinten Aktionismus in Segen. Ein Sprichwort sagt, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Gerade diese unvollkommenen, fehlerbehafteten Menschen, also wir, die sucht sich Gott aus für sein Erlösungswerk. Es ist also wahrscheinlich nicht irgendwie nur das, was wir tun, wichtig, sondern auch das, warum wir es tun. Und da könnte man sich fragen, was sind so mögliche Motivationen für unser Engagement, was wir so in die Gemeinde einbringen? Ich war vor vielen Jahren gemeinsam mit Stefan Keil auf der ersten Gemeindegründungs- und Wachstumskonferenz in Weimar, damals noch initiiert und geleitet von Rick Dill. Und es ging im Wesentlichen um das Wie. Ausgeklügelte Strategien und Herangehensweisen wurden vorgestellt und mit Beispielen unterlegt aus Gemeinden aus Deutschland und auch Gemeinden aus den USA. Und die Motivation war ein weiterer Bestandteil dieser Veranstaltung. Und dann kam Rick Dill zum eigentlichen Knackpunkt, und zwar zu dem Warum. Schließlich landete er mit seinen Ausführungen bei der Liebe zu den verlorenen Menschen in dieser, unserer jetzigen Welt. Verlorene, die sich selber als Gewinner sehen und einen Gott scheinbar gar nicht bedürfen. Aber auch Randfiguren, Ausgegrenzte der Gesellschaft. Ein Teilnehmer stand im Anschluss auf, nahm all seinen Mut zusammen und sagte: Es tut mir wirklich leid, aber diese Liebe zu den Verlorenen habe ich nicht in mir. Sprachlosigkeit bei allen Teilnehmern war die Folge. Alle waren ganz ruhig. Stefan und ich, wir saßen da, wir guckten uns beide an, wussten gar nicht so richtig, wie man jetzt damit umgehen soll. Sollte man nun stolz darauf sein, dass er so mutig war und ehrlich gesagt hat, was er dachte? Sollte man traurig darüber sein, dass er den eigentlichen Auftrag eines Nachfolgers Christi so völlig ausgeblendet hatte? Ist er beim Lesen des Matthäus-Evangeliums nie über den Missionsbefehl gestolpert? Oder war er vielleicht in diesem Moment Sprachrohr und Werkzeug Gottes, um uns Teilnehmer mit diesem Statement wachzurütteln und klarzumachen, was die Aufgabe eines jeden Zeugen ist? Wachstum der Gemeinde als Motivation, ist das etwa was Schlechtes? Absolut nicht. Steht im totalen Einklang mit Gottes Willen. Bei Gott geht es immer um die richtige Reihenfolge, das Erkennen und Unterscheiden von Ursache und Wirkung. Was ist die Ursache eines Geschehens und was ist dessen Wirkung? Das kann man auch mal so in sich selbst überprüfen. Wir sind als Menschen zielorientierte Wesen. Das erzählt uns nicht nur die Gesellschaft oder so, sondern da ist tatsächlich auch etwas dran. Auch das hat ein Ziel. Ja, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, wir sind tatsächlich zielorientierte Wesen und die Ursache befinden wir manchmal gar nicht so sehr als wichtig. Die Ursache interessiert uns nicht so sehr. Wir sind scharf auf das Ergebnis. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne mich ja selbst. Und in der Ursache, die auch gleichzeitig Tatsache ist, dass Menschen ohne Gott verloren gehen, darin liegt die richtige Motivation, ihnen von Gott zu erzählen und sie einzuladen. Das, was wir jetzt die ganzen Tage mit Pro Christ versucht haben. Die Wirkung, die dann allein in Gottes Händen und im freien Willen des Menschen steht, wäre möglicherweise ein Wachstum der Gemeinde. Vielleicht noch nicht mal ein Wachstum unserer Ortsgemeinde, aber seiner Gemeinde. Dieses Befreitsein, wovon wir dann immer mal reden, das weckt normalerweise dann auch Befreiersinn. Das motiviert. Aber die Frage ist, befreien von was? Von was sollen die Menschen befreit werden? Ja, zu Beginn der Predigt sagte ich es ja schon, der Mensch hält sich in seiner eigenen Scheinwelt gefangen, kann es aber nicht erkennen, wähnt sich in grenzenloser Freiheit und vielleicht meint er sogar, als Christ würde er dann sein Leben und seine Selbstbestimmung, dass er darin so richtig massiv eingeschränkt wird. Und so denkt inzwischen fast eine ganze Nation. Und da fragt man sich, wie kommt sowas? Es ist doch so, dass nicht für umsonst wir Christen nicht nur als Begnadigte und Befreite, sondern eben auch als Beschenkte bezeichnet werden. Das reale Leben ist nur und ausschließlich bei dem zu finden, der es erschaffen hat. Und nicht beim Spiegelbild seiner Wirklichkeit, also bei uns selbst. Wer das Spiegelbild für die Realität hält, der braucht sich nicht wundern, wenn er irgendwann so mit voller Wucht gegen die Wand des Lebens rennt. Und auch da könnte man wieder fragen, wieder besseren Wissens, warum? Warum? Weil Gott sich ganz einfach jeder Beweisbarkeit entzieht. Wir können Gott nicht beweisen. Greifbar sind nur wir selbst als gerade mal Abbild Gottes. So ist das eben, wenn man die Ursache außer Acht lässt und nur nach der Wirkung schielt. Wer sich aber um die Ursache, um Gott selbst bemüht, der bekommt das, was wir als Glaubensgewissheit bezeichnen. Es ist kein Beweis, aber Glaubensgewissheit. Und diese Glaubensgewissheit ist wie ein innerer, ganz persönlich, unanfechtbarer Gottesbeweis. Oder wie die Schrift sagt, der Geist wohnt dann in dir. Wir können ihn nicht rausholen, anderen zeigen als Beweis. Das funktioniert leider nicht. Wenn wir das könnten, hätten wir wahrscheinlich gar nicht so diese Probleme, Gott so bekannt zu machen. Aber wir können das nicht. Und nur von dieser Ursache, Gott, kann ein Nachfolger Christi erzählen, wenn er von Gott redet. Dass man natürlich in Gottes Gemeinde und gerade auch hier in unserer Ortsgemeinde sich in Liebe begegnet, dass es hier ganz viele tolle Aktivitäten gibt, dass man hier wirklich tolle Menschen treffen kann, das ist nicht die Ursache, das ist die Wirkung, eine schöne Wirkung. Ich genieße sie jedenfalls. Und darum ist für mich das größte Gottesgeschenk eigentlich nicht diese Ebenbildlichkeit Gottes, die ja eine gewisse Gefahr auch in sich birgt, sondern die ganz real erlebbare Gottesnähe. Und ich wünschte mir, es wäre ein Dauerzustand. Aber wenn ich ehrlich bin, sind das eher kostbare Momente. Sie sind da, wenn ich es wirklich will, und sie sind da, wenn ich es nicht will, aber brauche. Und zu diesem meinen Gott kann ich ganz persönlich und intensiv Kontakt aufnehmen. Wann immer ich das möchte. Ob ich in Sorge bin oder in überschwänglicher Freude. Gott hat keine Ladenschlusszeiten. Gott ist immer für mich da und auch für dich. Und er ist eben auch dann da, wenn ich mich vielleicht mit meiner Lebensgestaltung gar nicht traue, in seine Nähe zu treten oder unter seine Augen zu kommen, um es vielleicht bildlich zu sagen. Aber wenn du diese Gottesnähe einmal erfahren hast in deinem Leben, dann wünschst du dir die direkte Gottesbegegnung. Und das hat überhaupt nichts mit Lebensmüde oder Überdrüssigkeit zu tun oder persönlicher Endzeitstimmung. Das ist ganz einfach dieser Wunsch, nach Hause zu kommen. Wir können das nicht richtig erklären, aber irgendwo ist da so eine Sehnsucht da. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man dieses irdische Leben satt hätte oder so. Das wäre ganz, ganz gegen Gottes Willen eigentlich, sondern man möchte einfach nur nach Hause. Und ich habe versucht, wie kann ich euch das vielleicht nahe bringen, dieses Gefühl. Und ich möchte es an einem Beispiel versuchen. Ich bin am 6. Mai 1980, da war ich noch kein Christ, zum Grundwehrdienst der NVA eingezogen worden. Und ich war bei den Luftstreitkräften, Luftverteidigung, hatte dann in diesem sogenannten diensthabenden System auch eine richtige Aufgabe. Also das war nicht nur einfach so diese anderthalb Jahre irgendwie absitzen und über die Bühne zu bekommen, sondern man hatte da eine richtige Aufgabe, war im Schichtsystem drin und hat eigentlich die Luftlage über der DDR und naja, ein Stückchen auch in den Westen hinein so gelesen. Ja, also Hauptangriffsziel, sag ich mal, waren natürlich Frankfurt, ja, und dann auch bestimmte Militärflugplätze und so. Und ich habe, wie eigentlich alle Dinge in meinem Leben habe ich das sehr, sehr ernst genommen. Nicht diesen ganzen ideologischen Kram. Ja, also da die Leute, die mich kennen, die werden sich das vielleicht vorstellen können. Also ich wurde mehrfach ausgezeichnet für die Leistung, die ich in dieser realen Tätigkeit der Luftraumüberwachung da geleistet hatte. Also diese Arbeit, was man auf jedem Flugplatz auch macht bei der Flugsicherung. Und wurde mehrfach bestraft wegen irgendwelcher Sachen, wo ich mal wieder nicht so richtig linienkonform war. Das heißt also bis zur Degradierung. Ich war einen Tag gefreit und dann war ich schon wieder degradiert. Ja. Und das war peinlich, weil der Kommandant musste mich dann gleichzeitig vorrufen wieder zur Belobigung. Also das war auch eine schwierige Situation für die. Und jedenfalls war das so, dass ich mir aus gar nichts etwas gemacht habe, was dort so gesagt wurde in diese Richtung. Ich habe immer gesagt, das ist so ein staatlicher Kindergarten für Erwachsene. Ja, und habe da halt so ja, meine Nische gesucht. Und in dieser Zeit hatte ich mir überlegt gehabt, du machst nichts mit, wo du nicht so ein ganz klares Ja dazu finden kannst. Und das war aber eher so ein persönliches Statement gewesen. Und habe dann mich drum gedrückt, diese sogenannte Quali zu machen. Das heißt, also da muss man da so eine Weiterbildung machen, da wird man dann ausgezeichnet, ja, kriegt noch einen Tag Sonderurlaub und sowas. Ja, und das wollte ich aber nicht. Und normalerweise sagt die Dienstvorschrift, für alle, die das nicht mehr wissen oder noch nie gewusst haben, dass man spätestens nach einem halben Jahr nach Hause geschickt werden muss auf Urlaub. Ich war da schon ein knappes Dreivierteljahr. Und mein Hauptmann, der mein unmittelbarer Vorgesetzter war, der war sehr hart. Und so in 6 Metern Höhe auf dieser Antenne von dieser Funkstation, wo wir da herumgeturnt sind, sagte er dann zu mir, sag mal, du fauler Hund, warum machst du eigentlich nicht diese Quali? Das ist doch kein Problem für dich. Da habe ich gesagt, ja, ich hatte mir gedacht gehabt, wenn ich das nicht mache, dann komme ich vielleicht immer mal auf Urlaub, weil dann könnt ihr mich nicht so einsetzen, wie ihr wollt. Er sagte, nee, so funktioniert das nicht. Er sagte, wenn du die machst, kommst du am nächsten Tag auf Urlaub. Ich habe das dann tatsächlich gemacht. Ich dachte mir, gut, es steht real wirklich nichts dagegen. Ja. So machst du es halt einfach. Habe ich also diese Qualifikation gemacht und tatsächlich, er hat Wort gehalten, ich durfte am nächsten Tag auf Urlaub fahren. Und nach einem Dreivierteljahr, es war eine schöne Gegend, wo ich war, ja, Bad Salzung oben auf dem Bless, sehr schöne Gegend, wunderbare Aussicht, bin ich nach Hause gefahren mit dem Zug und ich bin bei strahlendem Sonnenschein mit Fensterplatz im Zug ins Mühltal eingefahren. Und ich hätte weinen können vor Freude. Heimat. Heimat. Ein Gefühl, ich kann es euch nicht beschreiben, vielleicht habt ihr ähnliche Dinge schon erlebt. Und ich denke, so ist das auch, wenn wir so uns hingezogen fühlen zu Gott, dieses Heimatgefühl. Wir wissen gar nicht so richtig, was uns da eigentlich erwartet. Ja. Viele haben uns davon erzählt, in der Bibel und auch so. Und nicht wenige Christenmenschen, die wünschten sich eigentlich, zur Zeit Jesu gelebt zu haben. Gott von Angesicht zu Angesicht sehen zu können, in Form von Jesus, aber ohne sterben zu müssen. Ihr kennt ja diesen mosaischen Text, wobei ich zumindest für mich die Überzeugung habe, dass da in dieser Interpretation ein Logikfehler drin liegt. Ihr müsst das nicht teilen mit mir, aber ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Mit unserem irdischen, begrenzten, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Sinnesfähigkeiten sind wir nicht in der Lage, Gott real sehen zu können. Und wenn wir diesen mosaischen Text jetzt mal so als Grundlage nehmen, dann ist es eigentlich so, dass der Mensch nicht stirbt, wenn er Gott sieht, sondern es ist eigentlich die Umkehr. Wenn du Gott siehst, dann hast du die Schwelle des physischen Lebens am Tod überschritten. Dann wirst du Gott sehen. Egal, ob du ihn für real gehalten hast, egal, ob du ihm nachgefolgt bist oder nicht, du wirst ihn sehen. Und für mich ist das ja so ein Wunschgedanke, dass ich, oder ich möchte es vielleicht mal anders sagen, wir wissen, dass wir aufgefordert sind, in unserem Gegenüber auch Gott zu erkennen. Ja? Das gelingt aber nicht immer so. Da muss man wirklich auch ehrlich mit sich selbst sein. Wir wissen darum, aber es gelingt nicht immer so. Bei manchen gelingt das ganz leicht, das ist so unsere Komfortzone, Menschen, die wir wirklich total mögen, ja? Da erkennen wir das auch. Und ein Stückchen davon, was uns das möglich macht, in dem anderen Gott oder das Göttliche zu erkennen, ist ja der Heilige Geist, der in uns wohnt, der uns eben gerade auch in diese Wahrheit leiten möchte. Und der Heilige Geist ist ja nicht da zur ganz persönlichen Erbauung, sondern er ist eigentlich da, um Kontakt aufzunehmen. Ihr kennt das ja, wenn ihr im Urlaub seid und geht vielleicht in irgendeine andere Gemeinde oder sowas, man ist irgendwie gleich angeschlossen. Man hat irgendwie eine, man kann es nicht beschreiben, aber man baut eine Beziehung auf. Und dieses Göttliche in uns macht eben auch so eine Gottesbegegnung möglich. Ich würde euch bitten, einfach wirklich mal aufzustehen. Wenn ihr könnt, steht einfach mal auf. Nehmt euch einfach mal, es muss nicht der eigene Partner sein, nehmt euch einfach mal einen anderen an, umarmt euch und sagt euch wirklich von Herz zu Herz, es ist schön, dass es dich gibt. Macht das einfach mal. Ich hoffe, Gottes Geist hatte Acht darauf, dass wirklich keiner übrig geblieben ist. So eine ganz simple Umarmung von Mensch zu Mensch, von Geist zu Geist. Was für ein erhebendes Gefühl kann das sein, wenn man es wirklich ernst meint und ganz bewusst auch von Herz zu Herz tut. Und das, wir sprachen ja vorhin von diesem Gott ins Angesicht schauen, ohne sich anzusehen, denn man hat ja die Köpfe nebeneinander. Und das ist Gott erleben auf menschlicher Ebene, auf der Ebene seiner Nachfolger. Und beflügelt durch den Geist Gottes. Lasst uns gemeinsam jetzt in das Lied 135 einstimmen. Herz und Herz vereint zusammen.